Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wieder im Das Gym.
Das
Im
Gym.
Das Gym und heute zu dritt. Wir haben heute wieder den Valentin eingeladen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und zwar werden wir heute ein bisschen übers Bodybuilding reden. Bodybuilding, weil da kennst du dich ja ein bisschen aus, zufällig. Mhm.
Sagt man so, ja.
Ja, habe ich irgendwo mal gehört.
Es kann sein, ja. Schauen wir, ob es stimmt. Vielleicht rede ich ja nur Scheiß.
You never know.
Yep.
Ja, genau. Und zwar geht es eigentlich, wollen wir ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich Bodybuilding? Worauf kann man sich einlassen? Was sind die Voraussetzungen? Was kann einen erwarten?
Beziehungsweise auch, was gehört halt wirklich dazu, dass man sich, so blöd es auch klingt, vielleicht als Bodybuilder bezeichnen darf. So, was muss da irgendwie gegeben
ja,
sein?
Ja, weil ich glaube, es ist viele überlegen halt, dass sie irgendwie Bodybuilding gerne machen möchten.
Mhm.
Und ich glaube aber, dass sehr viele nicht so hundertprozentig wissen, was sie erwarten wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde auf dich zukommt und sagt so, hey Valentin, ich überlege Bodybuilding zu machen, was sind so dann die ersten Ratschläge oder die ersten Überlegungen, die du dem Kunden dann sagst, was er machen soll?
Ich glaube, das ist ein sinnvoller Einstieg so, weil wenn du jetzt einfach nur den Begriff Bodybuilding in den Raum reinwirfst, dann inkludiert das, was wir, glaube ich, uns alle einig sind, was sehr wichtig ist, nämlich die Wettkämpfe noch nicht. Und das ist der springende Punkt, weil was ist die größte Hürde? Es ist eine Wettkampfvorbereitung. Es ist jetzt nicht ins Gym gehen, weil wenn ich jetzt einmal ins Gym gehen müsste, damit ich qualifiziert bin für die Bodybuilding-Kategorie, dann wäre jede Person, die einmal in einem Fit-In war, in einem McFit oder sonst irgendwo war, oder jede Person, die in einem Homesplace trainiert, ist ein Bodybuilder. Das heißt, ich würde einen Kunden darauf aufmerksam machen, was es bedeutet, Bodybuilding zu machen, weil ich das immer mit der Bühne assoziiere und mit Wettkampf und Konkurrenzdenken verbinde. Das heißt, die größte Hürde ist da schlichtweg die Wettkampfvorbereitung. Ja, ich glaube, das habt ihr auch schon im Podcast ein paar Mal angesprochen, was das alles beinhaltet etc. Wir können es natürlich nochmal durchgehen. Aber Fakt ist, der verbundene Zeitrahmen damit ist ein ausschlaggebender Faktor. Nicht nur, was die Wettkampfvorbereitung an sich betrifft, sondern auch, ab wann bin ich konkurrenzfähig und wie viele Jahre, wie viele Wochen, wie viele Monate etc. muss ich investieren, damit das überhaupt einmal so weit ist. Weil ich glaube, was viele heutzutage glauben, ist, dass sie jetzt 12 Monate trainieren, 24 Monate trainieren, was auch immer, und dann geht es auf die Bühne. Und das kann bei manchen durchaus der Fall sein. Überhaupt kein Problem. Ja. Gibt genug Leute, die so eine super athletische Basis haben, dass sie ein bisschen trainieren und dann gehen sie auf die Bühne und radieren alle aus. Aber für die meisten wird das nicht realistisch sein. Das heißt, ich muss einmal diese Zeit in diese Basis investieren, bevor ich dann überhaupt dann Gedanken dran verlieren kann, geht es auf die Bühne oder nicht. Und das glaube ich, unterschätzen sehr, sehr viele. Weil jedes Mal, wenn ich Zeitrahmen oder Zeit generell anspreche, wenn es nur um die Wettkampfvorbereitung geht, haut es die meisten schon mal die Kinnlade runter. Und wenn es dann nur davon redest, okay, wie lange trainieren die Besten für das? Ja, so 25 Jahre circa. Was, 25 Jahre? Nicht 25 Monate. Dann wird den Leuten ein bisschen die Relation klar, was das eigentlich da bedeutet und worauf man sich da eigentlich einlässt. Was ja eigentlich von vornherein jetzt nicht einmal notwendig ist, dass ich ab dem ersten Monat Training sage, okay, Monat 1 von Monat XY von 25 Jahren Training. Das ist natürlich nicht notwendig. Aber wenn ich wirklich mir die Besten der Besten anschaue und das anstrebe und dann glaube, das passiert in 2-3 Jahren, dann liege ich halt komplett falsch. Das wäre mal so ein grober Überblick über das Ganze, weil das ist halt meistens damit verbunden, dass die Leute dann sagen, ah, ich habe mir nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ah, ich habe mir nicht gedacht, dass das so zeitintensiv ist. Ah, ich habe mir nicht gedacht, das. Weil wenn ich das einmal verstanden habe, ja, dann bin ich schon mal sehr, sehr weit. Dann kommt es darauf an, okay, wie lang kann ich, langfristig kann ich in das rein investieren, wie schaut meine Genetik aus und so weiter und so fort. Aber wenn die Punkte mal klar sind für die Person, glaube ich, ist das extrem, extrem wichtig. Weil ansonsten entstehen die falschen Vorstellungen.
Ja.
Und wenn das dann im Laufe einer Zusammenarbeit mit einem Coach etc. zu spät aufgedeckt wird, ist die Person maßlos enttäuscht, weil die hat vielleicht erwartet, okay, nach 7 Monaten Training schaue ich so aus. Und der Coach sagt, wenn du so wie die Athletin auf dem Bild ausschauen willst, musst du 7 Jahre mal trainieren, mindestens.
Mhm.
Und dann kommt natürlich wieder der Klassiker dazu, die Vergleichbarkeit zwischen Athleten ist unglaublich schwierig. Also das Vergleichen generell macht nicht viel Sinn. Und wenn man dann irgendwelche Bilder oder irgendwelche Eindrücke von jemandem hat und sie dann denkt, okay, ich bin jetzt in derselben Zeit am selben Punkt, das kannst du schon mal vergessen.
Das heißt, es gibt ja ganz, also ich meine, Ich glaube, was ich da ein bisschen so unterscheiden kann, ist so Leute, die halt Bodybuilding machen, weil sie halt wirklich zur Elite gehören wollen. Die wollen halt quasi den Wettkampf, die wollen sich vergleichen mit anderen. Und dann denke ich mir, gibt es halt sehr viele Leute, die halt ins Bodybuilding rutschen oder überlegen, Bodybuilding zu machen, weil sie abnehmen wollen, weil sie halt gut ausschauen wollen. Mhm. Wenn halt Leute aus diesen Gründen eigentlich ins Bodybuilding reinkommen, hast du das Gefühl, dass sie dann auch in dem Sport tatsächlich drinnen bleiben und erfolgreich sind?
Ein Bruchteil davon. Und durch dieses Vermischen von Zielgruppen hast du ein großes, großes Problem, nämlich, dass du viele Wettkämpfe und Verbände hast, die sich auf eigentlich diese Leute konzentrieren, die aus dem falschen Grund eigentlich zum Wettkampf fahren. Weil die sehen das sozusagen als das Finale von einer Transformation oder das Finale von dieser 12-Wochen-Diät jetzt, ja. Die sind nämlich mit dieser Leidenschaft dabei, wie wir das machen. Das heißt, die fangen, genauso wie du richtig gesagt hast, mit dem Ziel Fettverlust an und dann entwickelt sich das ein bisschen weiter und dann wird es ein bisschen extremer, aber noch lange nicht auf dem Wettkampflevel, wie es das bei Leuten siehst, die deswegen starten. Ja? Und dann hast du halt eigentlich von der Competition her ein ziemlich seichtes Feld, weil auf einmal hast du Leute, die eigentlich mit Abnehmen gestartet sind und jetzt stehen sie auf einmal mit einem Bikini auf der Bühne. Es ist immer so, es ist eh super, ja, aber gleichzeitig hebt es jetzt das Level insgesamt nicht wirklich an. Und da siehst du verdammt viele Leute. Und gleichzeitig, wenn du dir jedes Gym anschaust, der Großteil der Leute, ich meine, da ist das Gym jetzt eine Ausnahme, der Großteil der Leute geht dorthin, um sich besser zu fühlen, um etwas abzunehmen, das sind die Hauptziele. Die Hauptziele, wenn du irgendjemanden in einem 0815 Gym fragst, ist nicht maximal Muskelmasse aufbauen. Nicht einmal bei den Männern. Ja, die Frauen sowieso nicht, aber die Männer sagen, ah, nein, so wie der will nicht ausschauen. Oder der nimmt ja was, damit er es ausschaut und so weiter. Das heißt, eigentlich ist da, trennen sie da die zwei Pfade, gestartet wird mit Fettverlust und dann auf einmal biegt man ab und geht Richtung Bühne, obwohl die Person die Kapazitäten dafür nicht mitbringt.
Mhm. Wo wir eigentlich eh schon direkt beim Thema sind, würde ich jetzt einmal sagen, nämlich auch dem, was man mitbringen muss, um auf die Bühne zu gehen. Da haben wir jetzt schon einmal ein bisschen diesen zeitlichen Rahmen von, man muss halt genug trainiert haben vorher. Mhm. Aber was würdest du sagen, sind so Punkte, die du dir anschaust, so ist diese Person jetzt geeignet, um zum Beispiel nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen? Also wie würdest du das einschätzen?
Also was ich Kunden immer wieder sage, was zwei wichtige Punkte sind, ist einmal, was die Person von der Wettkampfvorbereitung erwartet. Das wäre einerseits, du musst so hart wie möglich arbeiten, beziehungsweise härter als jemals zuvor, und dir das alleine mal als Ziel nehmen, ohne dass du irgendwie was davon erwartest. Einfach nur hart arbeiten, ohne Erwartung, dass du dafür was bekommst. Du arbeitest einfach hart. Punkt. That's it. Mhm. Ja, vergiss den Rest. Und der zweite Punkt ist Erfahrung sammeln. Das zielt jetzt schon auf die Leute ab, die das wirklich öfters machen wollen und langfristig machen wollen. Wenn du jetzt jemanden hast, der bei der Person, wo das total unklar ist, ob die überhaupt auf die Bühne gehen soll, dann komme ich zu diesen zwei Punkten eh gar nicht, weil du musst mir erst mal anschauen, okay, hat die Person eine halbwegs gesunde Einstellung zu Essen, Ernährung und so weiter? Kann die Person tracken? Hat die Person schon in der Vergangenheit irgendwelche Probleme mit Ernährung gehabt? Das ist immer wieder der Fall. Also ich würde das auch beim Coach im Fragebogen festhalten, ob da in der Vergangenheit irgendwas passiert ist, weil ansonsten hast du ein Riesenproblem, wenn dann auftaucht in der Wettkampfverwaltung, ja, ich habe früher schon katastrophale Essgewohnheiten gehabt und du kommst zum falschen Zeitpunkt oder zu spät drauf. Und ein anderer Punkt, du hast ja schon angesprochen, ist der Zeitrahmen an sich. 4 Wochen kann jeder diäten. Jeder. Absolut jeder. Und selbst ziemlich hart. Ja, egal, ob das ein Manager ist oder irgendwer anderer. Mhm. Ja, also die gestresstesten Leute können auch 4 Wochen diäten, aber wie schaut es mit 24 aus? 28, 32, wie schaut es dann aus? Das ist ein komplett anderes Level. Und rein anhand von dem Zeitrahmen kann man schon halbwegs aussortieren, was bei den Leuten möglich ist und was nicht möglich ist. Der Rest ist ein bisschen zwischen die Zeilen lesen, weil es ist jetzt nicht, du kannst es nicht anhand von einer Charakteristik festmachen, ob die Person für die Bühne geeignet ist oder nicht. Ja? Sondern du musst einfach mit der Person reden und im Laufe der Zeit merkst du, hey, die Person hat komplett falsche Vorstellungen, glaubt, das ist entweder super easy oder geht super schnell oder sonst irgendwas und ist einfach im Hürden nehmen extrem schlecht und das muss ich einfach können, wenn ich in eine Wettkampfvorbereitung gehe, weil da werden viele Hürden auftreten in verschiedenster Form und dann muss ich einfach das in der 24. Wettkampf-Diätwoche muss ich das durchziehen können, weil so kurz vom Ziel wieder dann nicht aufgeben. Aber das sind dann eher, das sind fast Kleinigkeiten und Nuancen, die dann sagen, die Person ist geeignet oder nicht. Abgesehen von den Fällen, wie gesagt, die von vornherein schon sagen, okay, du hast in der Vergangenheit schwere Magersucht oder sonst was gehabt und hast ihn nie davon hundertprozentig erholt oder was auch immer, da muss man sich natürlich Gedanken machen, ob er da nicht wen anderen zuschaltet, der jetzt nichts mit Wettkampf zu tun hat.
Mhm. Mhm. Also würdest du jetzt einmal an diesen Gedanken anschließend sagen, dass es wirklich K.O.-Kriterien quasi gibt, also dass du wirklich sagst, okay, wenn diese Person dieses Kriterium erfüllt, dann no way bereite ich dich auf die Bühne vor? Oder
ja, schon? Ja, absolut. Also ja, wenn es um diese großen Brocken geht, aber nicht, wenn es um Kleinigkeiten geht. Wenn die Person sagt, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob gegen Ende der Prep raus, wie es durchhalten soll. Das kannst du über Coaching alles regeln. Ja? Mhm. Aber wenn die Person sagt, okay, ich habe in der Vergangenheit Probleme mit Ernährung und Essgewohnheiten etc. gehabt und ich habe mich nie darum gekümmert und bis dato ist es eigentlich ein sinkendes Schiff, dann würde ich von vornherein nachsagen, weil das kann nur schlechter werden in der Wettkampfvorbereitung. Es kann nicht besser werden.
Ja.
Es ist jetzt nicht auf einmal so, dass du alles strikter machst und es wird besser.
Ja.
Sondern muss vorher schon eine gewisse Balance gegeben sein, damit du dann eingreifen kannst, das Tracking akkurat ist, das Training passt und so weiter. Weil die Person kriegt ja eigentlich noch mehr Druck. Dann sagst du, Cardio kommt dazu, noch mehr Cardio, noch weniger Kalorien. Wir ändern im Training. Der platzt ja der Kopf so einer Person. Also das wäre so ein Auswahlkriterium. Und ja, das, wie gesagt, es ist jetzt nicht festzumachen an der Haarfarbe von der Person oder irgendwas, aber solche großen Dinge würde ich definitiv als Kriterium mit reinnehmen und der Rest ist zwischen die Zeilen lesen, wirklich.
Ich glaube, das Problematische an dem ist ja dann vielleicht oft auch gar nicht die Prep selber, sondern auch die Zeit danach irgendwo, weil solche Leute halt, wenn man sagt, vielleicht Binge-Eating vorher schon ein Thema oder so, sowas kann man ja mal eine Weile unterdrücken, aber gerade wenn dann der Wettkampf vielleicht oder dieses Ziel dann weg ist, wird es halt dann tendenziell noch schlimmer als davor.
Ja, also da sind wir wieder beim Zeitrahmen, weil wenn du dich schon mal so lange vorbereitest und dann sagen wir, du rechnest noch einmal so viel Zeit, dass du dich davon erholst, auf einmal hast du ein Jahr vor dir, was diesem einen Ziel gilt. Und wie viele Leute wollen das machen? Also das ist, vor allem wenn Leute schon vorher vielleicht ein bisschen ein Wissen haben Richtung Bodybuilding und einfach da schon Zeitrahmen im Kopf haben, wie zum Beispiel jedes Jahr auf die Bühne gehen ist normal. Oder von einem Wettkampf erholen, ja in 8 Wochen bist du wieder frisch oder sowas. Und das spielt's halt nicht.
Mhm.
Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, dass man die Leute darüber unterrichtet, was auf sie zukommt. Ohne dass man jetzt irgendwelche Märchen erzählt. Also das, und wenn die Person deswegen keinen Wettkampf macht, ist okay. Mhm. Weil es ist höchstwahrscheinlich besser. Also wenn die Person in der Vorbereitung draufkommt, Moment einmal, ich habe mich da auf was eingelassen, was mir viel zu heavy ist. Das wär mega schlecht.
Wie würdest du das eigentlich sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Familie, mit Kindern, Partner, Arbeit, welche Faktoren, oder gibt es eigentlich Faktoren, wo du sagst, okay, da würde ich dir definitiv keine Prep empfehlen zu machen?
Also wenn es jetzt auf die angesprochenen Umstände ankommt, nicht wirklich. Es gibt genug Leute, die das regelmäßig machen, mit all diesen Verpflichtungen, mit intensiven Job, mit Familie, mit Kindern. Ich glaube nicht, dass das ein Ausnahmekriterium ist. Überhaupt nicht. Und sehr oft ist es auch so, dass die Leute, die schon so viel um die Ohren haben, so eine Prep fast manchmal problemloser einbauen können, weil sie so strukturiert unterwegs sind. Also die Struktur, die sie aufgrund von der Realität haben im Alltag, hilft ihnen fast bei der Prep. Die haben keine Zeit, dass sie sich Gedanken machen, ob sie hungrig sind oder nicht, weil die müssen die Kinder von der Schule abholen, dann müssen sie das machen, dann gehen sie jetzt trainieren, dann müssen sie das machen und so weiter.
Mhm.
Das ist manchmal fast vorteilhaft. Als wie jemand, der jetzt, ja, keine Ahnung, noch ein Beintraining kann er sich 3 Stunden hinlegen und drüber fantasieren, wann die nächste Mahlzeit daherkommt. Das ist viel mehr Folter als eine Person, die ultra beschäftigt ist. Und natürlich ist die Person dann auch müde, träge und so weiter, aber du hast eigentlich keine Zeit, dass du dieser Emotion so viel Energie gibst. Du bist eh dauernd auf die Füße. Ja, also es hat meistens mehr Vorteile. Und die Leute sind dann auch meistens mega zielorientiert und das legt sie 1:1 von Job, Familie auf die Prep um. Ansonsten, also rein von den Job, Familien, Lebensumständen würde ich dann nicht wirklich was rausnehmen, dass ich sage, das ist jetzt absolutes No-Go. Ich meine, es gibt manche Berufe, wo die Person jetzt vielleicht am Stück über lange Zeit nicht essen kann oder sowas. Aber auch für sowas findest du Lösungen. Irgendein Shake oder sonst was kriegst du unter. Es geht eigentlich immer. Ja. Mhm. Nur, wie gesagt, die Entscheidung trifft man eigentlich schon vorher aufgrund von psychologischen Faktoren, was die Person für Erwartungen hat. Das ist das Um und Auf. Wenn die Person komplett falsche Vorstellungen hat, ist das schon mal ein riesiger Stolperstein.
Mhm. Was vielleicht nur ein weiterer Faktor wäre, jetzt nur als Stichwort, um das noch einzuwerfen, wäre vielleicht, wenn man sagt, wenn man weiß, dass er extreme Ausnahmesituation unter Anführungszeichen oder Stresssituation in der Zeit von der PrEP auf einen zukommt, dass das vielleicht da dann ein bisschen einfach ein ungünstiger Zeitpunkt für das Ganze wäre. Also Beispiel dafür wäre halt für mich wäre es absolut nicht möglich gewesen, dieses Jahr zu preppen, wenn ich weiß, ich habe meine Bachelorprüfung in dem Zeitraum. Das ist für mich so ein riesen Stressfaktor und so ein riesen Ding, wo ich sage, da will ich nicht preppen und 2 weeks out sein, wenn ich meine Bachelorprüfung habe. Dass man sagen kann, okay, passt vom Zeitraum her jetzt am Anfang nicht, aber das ist ja kein allgemeines Ausschlusskriterium von dem her. Da muss man sich nur überlegen, wie man es halt gut reinbringen kann.
Absolut. Und wenn du zum Beispiel an deine Wettkampfvorbereitung zurückdenkst, du wirst sicherlich irgendwo im Laufe der Wettkampfvorbereitung einen Moment gehabt haben, wo du denkst, okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, du meisterst das trotzdem, aber es war nicht geplant. Irgendwas war da sicher. Also ich kenne jetzt die Details nicht.
Die Hütte. Ich bin 2 Wochen, also 2 weeks out, 3 Tage mit meinem FH-Studiengang auf eine Berghütte gewandert.
Ja.
Also von dem her, mit dem habe ich auch nicht gerechnet.
Zum Beispiel irgendwas, also ob das dann in Form von Reise ist oder irgendein Anlass oder sonst irgendwas. Bei jeder Wettkampfvorbereitung, egal wer es ist, ja, du wirst die Ausreißer haben, die alles komplett wie Roboter machen und nur daheim sitzen und was weiß ich. Ja, das wird mein nächster Prep werden. aber Fakt ist, die meisten Leute haben irgendwo in der Wettkampfvorbereitung eine Ausnahmesituation, was auch immer, was vielleicht für ein paar Tage oder ganze Woche oder was auch immer ein bisschen aus dem Konzept bringt. Aber deswegen ist ja die Prep nicht verloren. Ja, also Das ist ja jetzt nicht der Weltuntergang. Aber die Leute sind eh schon bereit für sowas. Ja, wenn du wegen sowas dann komplett in ein Loch fällst, dann hättest du wahrscheinlich gar nicht anfangen sollen zu preppen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand hat einen leichten Autounfall, ja, wo nichts passiert, aber das Auto hat halt einen irren Schaden. Ja, und deswegen bist du so aufgelöst, dass die ganze Prep im Arsch ist. Dann stimmt wahrscheinlich vorher mit der Person schon was nicht. Ja, weil es ist jetzt ein Sachschaden und du bist Teil und die andere Person, also passt eigentlich alles. Wenn du das so auflöst, dann ist wahrscheinlich rein mental nicht genug da, dass du eine Wettkampfvorbereitung machen oder einfach ja, angehen solltest.
Definitiv. Was mich noch interessieren würde, das ist jetzt nur mehr ein bisschen weitergreifend, aber weil wir vorher auch das Thema eben auch mit so Beziehung zum Essen und so weiter angesprochen haben. Wenn dir jetzt spontan zu dem Thema nichts einfällt, dann ist es auch in Ordnung, aber einfach was mich jetzt interessiert, und was sagst du dazu, weil man muss ja die Leute natürlich vorbereiten auf sowas, dass man sagt, hey, kann passieren, dass nach der Prep das einfach noch viel schlimmer wird und so weiter und so fort. Aber was sagst du zu dem Thema mit den Glaubenssätzen, die man die Leute dann in den Kopf setzt? Weil ich habe auch oft schon von Coaches zum Beispiel gehört, die halt dann wirklich versucht haben, die Leute aufzuklären und dann aber gesagt haben, du wirst Binge-Eating haben. Und das ist halt, finde ich, ein Glaubenssatz, den man die Leute nicht unbedingt in den Kopf setzen sollte, weil dann stellen sie sich schon so drauf ein, dass sie Binge-Eating haben werden nach der Prep, dass das halt dann auch so passiert. Das ist ja selbsterfüllende Prophezeiung. Ist aber nur meine Meinung jetzt. Und mich würde es einfach interessieren, wie du dazu stehst.
Bin ich ganz bei dir. Also das finde ich ganz schlecht, wenn Leute schon sozusagen dieses Binge-Eating eigentlich vorbereiten, indem sie es ansprechen. Warum sollte das bei jedem so sein? Und was man auch deutlich mitverfolgen kann, ist, je öfters die Person auf die Bühne geht und je mehr Wettkampfsaison sie absolviert, selbst wenn es in der ersten, zweiten Saison der Fall sein sollte, es wird weniger und weniger und weniger, weil die Person besser mit dem Defizit und diesen Zeitrahmen umgehen kann. Und das ist ein entscheidender Faktor. Aber du solltest nie von vornherein annehmen, dass das so oder so passieren wird und deswegen eh schon alles egal ist. Ja? Weil ich verstehe, was der Gedanke oder der Wunsch dahinter ist, dass dem Kunden dann nicht so schlecht geht, wenn er wirklich binget. Okay, alles klar. Aber wenn der Kunde das von vornherein nicht einmal als Option vielleicht gesehen hat und deswegen macht das, weil der Coach das prophezeit hat, Katastrophe. Warum? Ja, warum? Weil es bringt dir Nüsse. Es bringt dir gar nichts. Ja? Wenn es passiert, okay, abhaken. Aber so, dass du jetzt sagst, okay, dadurch ist das Training besser oder du erholst dich schneller? Nein, nix. Da passiert einmal Wochen, Monate lang gar nichts. Ja, egal wie viel Binge-Meals du hast. Also das würde ich, sollte der Kunde schon von vornherein auf mich mit dem zukommen, versuche ihm das auszureden und sag, du, je besser du in deiner Routine und Struktur drinnen bleibst nach dem Wettkampf, desto besser wirst du dich fühlen, desto wohler fühlst du dich mit deinem Körper und desto besser kannst du einfach auch akzeptieren, dass du jetzt langsam wieder zunimmst. Weil wenn du jetzt schlagartig 4 Kilo zunimmst in einer Woche, nicht geil. Weil es schaut nicht gut aus. Egal wer das ist. Es schaut nicht gut aus. Ja? Es schaut komplett anders aus. Also ich habe das manchmal oft bei Kunden so 6 bis 7 Monate nach dem Wettkampf, dass ich immer noch, wenn ich mir die Check-In-Bilder anschaue, denke ich mir, das ist noch nicht dieselbe Person wie vor der Prep. vor allem die Beine sehe, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Und dann schon langsam merkst du, okay, jetzt kommt wieder der Druck gegen die Haut und das schaut wieder aus wie der Athlet oder die Athletin. Mhm. Aber das irgendwie versuchen zu beschleunigen über Binge-Meals oder sonst was, vergiss es. Also das Leute ausreden. Mhm. Wie gesagt, wenn es passiert, musst du wissen, wie du darauf reagierst und die Person, eigentlich ist es nur beruhigen. Mehr ist es nicht. Ja. Und klar machen, was jetzt wahrscheinlich als nächstes passiert. Vielleicht passiert es noch einmal und du schaust beim nächsten Mal, dass das besser handhabst und wir können die und die Strategien implementieren, damit du ein bisschen besser damit umgehen kannst. Aber so, dass du sagst, das passiert sowieso, also scheiß drauf, ja, fahrlässig. Okay. Nicht gut.
Okay.
Nicht gut.
Okay, na, die ist ja ähnlich gesehen. Genau. Spannend.
Aber du hast recht, das wird nach wie vor sehr, sehr oft angesprochen so und das wird manchmal sogar so verkauft, als wäre es leibend. So, ja, das gehört halt dazu und mein Gott, und jetzt nach dem Wettkampf kannst du fressen und was weiß ich alles. Du kannst das machen, ja. Es verwehrt da niemand, aber es ist absolut nicht zielführend. Mhm. Vor allem mental nicht. Ja? Körperlich hilft und hormonell hilft es sowieso null Nüsse. Nada, niente. Passiert absolut gar nichts.
Vor allem durch richtig scheiße.
Ja. Also das und vor allem, wenn
auch,
du.
Auch physisch. Also es ist, auch wenn du dann einfach so viel isst, ich kann mir noch erinnern nach meiner Diät. Ich habe solche Magenschmerzen gehabt.
Ja, und ich glaube, wenn du in den Vordergrund setzt, mit wem du essen gehst zum Beispiel, ja, und dass du irgendwas gemeinsam machst, ist das viel, viel schlauer, als wie du isst jetzt nur wegen dem Essen. Mhm. Wenn es einen Anlass gibt, ist das gleich ganz was anderes mental. Ja. Du bist unterwegs mit ein paar Leuten und gehst essen. Was super, mach was du willst. Ja?
Ja.
Aber wenn du das sozusagen nur für dich machst und nur wegen dem Essen, was da vor dir steht, ich meine, das macht ihn nicht glücklicher. Null. Und das macht ihn auch nicht besser. Und da kriegst du dann die Tage drauf oder die Wochen drauf die Rechnung kassiert und das ist nicht gut.
Beziehungsweise auch langfristig, wenn man halt, weil da gibt es halt, glaube ich, wirklich genug Leute, die dann wirklich in eine Essstörung halt reinrutschen, auch wenn sie vorher noch nicht drin waren.
Ja.
Also das ist definitiv. Ich glaube, das ist auch was sehr, sehr viele Leute unterschätzen, was das psychisch mit dir macht. Mhm. Auch nämlich zum Beispiel, wenn du auf der Bühne warst und das vielleicht auch gut gemanagt hast, aber einfach, dass du mal sehen kannst, wie dein Körper ausschauen kann und dann vielleicht danach eben so ein leichtes Binge-Eating oder so reintrutschst, auch was nur nicht essgestört ist oder so, aber einfach dann sowas machst, wenn du dann das Gefühl hast, du bist irgendwie kein disziplinierter Mensch mehr auf einmal so oder eben genau diese Dinge und dann entwickelt sich dein Körper eben wieder in die andere Richtung, was ja so sein soll, was ja wichtig ist und auch Teil des Prozesses ist. Aber das ist was glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute ein bisschen vergessen was halt, oder einfach nicht sehen, halt, was wieder auf die Erwartungen halt zurückkommt.
Ja.
Weil es ist halt nicht so, dass du diese Form bekommst und deine Bühnenfotos bekommst und dann immer so ausschaust. Und das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass man das kommuniziert und weiß.
Wenn du einmal in dieser Wettkampfform warst, wird sich dein Bild von deinem Körperbild und was du als akzeptablen Körperfettanteil ansiehst, für immer ändern. Für immer. Ja? Also da brauchst du dann einfach einen gewissen Abstand zu dem Ganzen, weil ansonsten schaust du immer die Bühnenbilder an, vor allem in die Wochen und Monate nach dem Wettkampf und denkst da, ich schaue jetzt katastrophal aus. Und du bist zu dem Zeitpunkt, wo du das sagst, immer nur leaner als 99% der Weltbevölkerung. Mhm. Du bist leaner als alle Leute rund um dich herum und denkst so über dich selber. Das ist absoluter Klassiker. Also da muss man dann, immer einerseits kannst du das als super Lektion heranziehen und dein Auge schulen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber du darfst niemals in dieses Loch reinfallen, dass du dich konstant mit dieser Wettkampfform vergleichst. Mhm. Weil, wenn du die Wettkampfform hast und du hast ein gewisses Gewicht und dann hast du ein paar Wochen später 2 Kilo mehr, schaust du komplett anders aus. Ja? Weil du bist wahrscheinlich dann schon, ja, vielleicht hast du ein bisschen überdiätet, vielleicht hast du ein bisschen Muskulatur verloren und jetzt kommen 2 Kilo Wasser und Fett dazu. Es schaut nicht gut aus. Es schaut nicht gut aus. Es sind nicht 2 Kilo Muskeln. Und selbst wenn es nur 2 Kilo Wasser sind, schaut auch nicht gut aus. Ja? Mhm. Und dann dauert es eine Zeit lang, bis du dich wieder davon erholst. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und was du auch noch angesprochen hast mit der Disziplin, das war bei mir 2017 definitiv so, weil ich habe die Prep dann noch extrem in die Länge gezogen. Mein Zielwettkampf war ja Ende Mai und ich habe dann noch einen Wettkampf Mitte August angestrebt. Und eigentlich hätte man da viel ausgiebigere Diätpause machen sollen. Wir sind so langsam mit den Kalorien raufgegangen, aber ich habe gemerkt, es ist zu wenig gewesen. Und insofern war das dann wirklich so, ab einem gewissen Tag, es war so Mitte Juni war das, also so 3 Wochen circa nach dem letzten Wettkampf, war das wirklich so, als würde man mental wäre einen kompletten Strich durch die Rechnung machen und Disziplin, Adherence war komplett weg. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich gebinged habe oder so, aber ich war da um 100 Kilokalorien drüber, da um 50 Kilokalorien drüber. Vorher war das immer 0, 0, 0, jeden Tag 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und auf einmal war das weg. Mhm. Es war fast eine Gleichgültigkeit damit verbunden, naja, mein Gott, isse ich halt einen Apfel extra, isse ich das noch extra, trinke ich das noch extra. Mein Gott, ich track's auf den nächsten Tag schon, damit ich das von dort abziehe. Und wenn du den Scheiß anfängst, ist meistens schon ein Zeichen, dass was schieflaufen ist. Und ist einfach nur eine Frage der Leanness und der Diätdauer gewesen. Und das kannst du super mit einer richtigen Diätpause, die intensiver ist für 2-3 Wochen, kannst du super kannst ihm entgegentreten. Aber das war bei mir auch so, ab dem Zeitpunkt, ich habe ab dem Zeitpunkt gewusst, ich kann nicht mehr besser werden wie bei dem letzten Wettkampf, weil ich war schon so lean und jetzt bin ich einfach nur noch erledigt. Also auf das muss man sich ja einstellen, dass das passieren kann. Weil bis zum Zeitpunkt, wir haben alles richtig gemacht. Ja? Aber das kommt einfach mit diesem Extremsport, und es ist ein Extremsport, kommt es mit. Ich meine, was Extremeres als kontrolliert verhungern, gibt es fast nicht. Ja. Wenn ihr euch die Kategorie Extremsport anschaut und dann hast du irgendwelche heftigen Sachen, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwas mit Motocross oder irgendwas, Fallschirmspringen oder sonst irgendwas, okay, aber so lange und so langweilig wie Bodybuilding ist kein anderer Sport extrem. Mhm. Es ist jeden Tag dasselbe und dann machst du halt 30 Wochen Defizit. Das klingt jetzt nicht so arg wie von einem Berg runterspringen, aber es ist ziemlich hardcore. Ja.
Schon, wobei diese extrem Ausdauersportarten würde ich auch nicht machen wollen, weil was die an Trainingszeit investieren
absolut, müssen. Wie gesagt, aber wenn du das einfach gegenüberstellst, dann klingt das eine oder schaut das eine mega geil aus, ja, in dem Moment. Und das andere, naja, du trainierst halt ein bisschen, du diätest, dann wirst weniger, du verlierst lass ein bisschen Fett, anmalen, dann lass die anderen drauf. Ja, genau.
Ja, das ist, ja,
aber der Zeitrahmen, auf den kommen wir eh immer wieder zurück, der Zeitrahmen macht so viel aus.
Ja.
Das ist nicht nur das Ausmaß des Defizits, sondern die Dauer des Defizits. Mhm. Das kann dich fertig machen.
Ja.
Man, darum brauchen manche Leute dann genauso lange zum Erholen, wie die Prep ist.
Ja.
Das ist also.
Ja. Definitiv.
Das ist ja so.
Es ist auch, finde ich, ein bisschen problematisch teilweise, weil das war was ich auch selber von mir halt mitbekommen habe, wie ich einfach in der Prep angefangen habe, weil ich war halt, also kurze Vorgeschichte, ich war halt als Kind nicht schlank. Ich war als Kind nicht schlank, habe mir das von anderen Kindern anhören dürfen und so, klassische Story halt. Und es war für mich halt so das erste Mal so, boah, ich habe ein Sixpack und so, boah, die Leute geben mir Komplimente für meine Figur und so. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich in der Prep anfange, mich so stark mit diesem Körper und diesem Aussehen meines Körpers zu identifizieren. Und das war extrem schwer, danach dann das wieder loszulassen.
Ja, ja.
Und das ist was man vielleicht auch noch ein bisschen so mitgeben kann, dass das wirklich wichtig ist, dass man sich nicht so stark mit dem, wie der Körper in dieser Phase eben, weil es nur Phase ist, ausschaut, identifiziert. Weil das danach wieder abzulegen, ist noch eine größere Challenge dann, als die Prep selber vielleicht.
Also was da in der Kindheit der Person passiert, hat einen maßgeblichen Faktor auf das Denken der Person. Und das ist ein perfektes Beispiel. Wirst du in die andere Richtung auch wieder haben, dass Leute, weil auch das Kind unglaublich dünn waren und in einer Wettkampfvorbereitung dann weiter diäten wollen und weiter diäten wollen, weil sie noch leaner werden wollen. Und dann denkst du, du bist fertig, wir müssen nach oben gehen, es passt. Ja? Und die Person sagt, nein, ich muss härter pushen und es geht noch ein bisschen was runter und ich kann noch ein bisschen Fett verlieren. Und also diese Extreme werden komplett hervorgehoben durch die Wettkampfvorbereitung. Und da könnte man jetzt mega psychologisch reingehen, aber Fakt ist, dass diese Punkte immer wieder Thema sind. Und die Person weiß das sehr oft selber ja gar nicht, dass die Kindheit oder was damals passiert ist oder die Beziehung zum Essen generell einen einflussreichen Faktor darstellt für die Wettkampfvorbereitung generell. Und ja, das klingt dann immer, wenn man eine Person damit überhäuft mit diesen Infos, als komplett übertrieben. Na, bitte, was hat meine Kindheit jetzt mit einer blöden Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun.
Es ist weit mehr, als man denkt.
Es hat sehr viel damit
zu tun.
Und das, wenn man das schon vorher ansprechen kann, super. Es ist manchmal auch schwierig, das herauszufiltern, weil du kannst der Person eigentlich einen eigenen Fragebogen geben, nur für das, wo er über seine Kindheit erzählt. Und vor allem die Frage ist dann, okay, welche Entscheidungen würde ich da jetzt als Coach anders treffen? Würde die Person jetzt auf einmal nicht in die Wettkampfvorbereitung schicken oder schon? Oder gerade deswegen? Oder keine Ahnung. Ja? Aber Fakt ist, so viele Punkte, so viele zwischenmenschliche Dinge spielen damit rein, damit du dann schlussendlich braun angemalt auf einer Bühne stehst.
Ja. Was würdest du sagen, weil das passt jetzt, finde ich, eigentlich gerade zu dem Thema auch ganz gut dazu, was würdest du sagen, sind wirklich falsche Beweggründe, um in eine Bodybuilding-Prep zu gehen oder zu sagen, ich will jetzt Bodybuilding machen? Also was sind falsche Motive vielleicht?
Ja, Vorher haben wir schon eins angesprochen mit dem Start vom allgemeinen Fettverlust und dann Richtung Bühne gehen. Das wird höchstwahrscheinlich zum Scheitern verurteilt sein, weil die Person einfach nicht annähernd so lean ist, wie es sein muss für die Bühne. Ja. Aber wenn du jetzt 10 Kilo verloren hast, das ist super, super Accomplishment und so weiter, aber du musst lean sein auch für die Bühne. Es ist ein komplett anderes Level. Und der zweite Punkt ist, das für irgendwen anderen machen, sei es jetzt eine tatsächliche Person oder eine tatsächliche Personengruppe oder für Social Media. Ja. Also wer immer diese Instanz ist, mach es nicht für die. Mach es für dich selber. Und idealerweise, wenn dann das Ganze wirklich zum Glühen anfängt, wirklich so, dass du sagst, ich will mir jedes Mal wieder selber schlagen und herausfordern. Und sozusagen die Konkurrenz mit den anderen ist da eigentlich nur beiläufig und Beiwerk. Das passiert dann einfach mit, weil du halt die als Messlatte dann an dem Tag X verwendest. Aber das wären so die zwei großen Dinger. Sozusagen die Hausfrauendiät, die startet, die dann in der Wettkampfvorbereitung abzweigt. Und die andere, wo die Person das eigentlich für den anderen macht, um zu beeindrucken. Das kannst du vergessen. Dieser Wunsch, jemand anderen zu beeindrucken, kann niemals so stark sein, als dass du immer und immer wieder Wettkampfvorbereitung machst. Es geht nicht. Es geht nicht.
Erfragst du das bei deinen Kunden zu Beginn, was die Beweggründe und Motive sind?
Sehr oft ist es so, dass es aufgrund von den Vorstellungen, die sie generell über die Wettkampfvorbereitung äußern und Wettkämpfe und die wie das und das machen, kannst du es relativ gut rausfiltern. Also ich frage jetzt nicht, okay, bist du in einer Beziehung und willst du deinen Freund beeindrucken oder was auch immer. Mhm. Ja. Aber du hörst schon sehr, sehr viel raus, wenn die Person einfach mal sagt, ich stelle mir das und das und das vor. Und aufgrund dessen kann man dann weiterreden. Und du darfst auch nicht vergessen, bei einer laufenden Zusammenarbeit, du hörst du von der Person jede Woche oder jeden Tag. Das heißt, du kriegst ein bisschen mit, wie die Person drauf ist, was die Person für Zweifel und Sorgen hat, was die Person für Träume hat, was auch immer. Und aus dem baust du dann eigentlich ein Bild zusammen, was dann hoffentlich so wenig fehlende Teile wie möglich hat, damit du dann sagen kannst, okay, passt, wir machen das und das und das. Und mit der Person rede ich auf die und die Art und Weise, damit die dann an das Ziel kommt. Das ist dann schon wieder das Lesen zwischen die Zeilen, was ich immer so verallgemeiner, weil du einfach so viele kleine Informationen aufschnappst und die baust du dann zu dem großen Puzzle zusammen, was dann schlussendlich die Person darstellt. Und wenn es halbwegs gut bist, dauert das jetzt nicht ewig lang. Du musst jetzt nicht 3 Jahre mit wem zusammenarbeiten, damit du da ein Bild von der Person hast, ein Profil, ja. Sondern das dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, du lernst die Person besser und besser kennen und dann sollte es eigentlich sitzen. Ja? Mhm. Es ist nicht super, super easy, aber es ist jetzt nicht hochkomplex.
Es ist nicht Rocket Science.
Ja, richtig. Also, wenn du ein bisschen Menschenkenntnis hast und schon ein bisschen gewisse Erfahrung und das ein paar Mal gemacht hast mit Leuten, ist es jetzt nicht so, okay, wie finde ich raus, wie der drauf ist? Ja. was hat die Person für Wünsche und Vorstellungen? Naja, das hat man dann relativ flott.
Was würdest du Personen anraten? Ich meine, wenn man ja quasi ein bisschen so in diesen Kraftsport hineinrutscht, früher oder später kommt man einfach mit Bodybuilding in Kontakt oder kommt man viel mit Leuten in Kontakt, die Bodybuilding machen. Und ich habe das Gefühl, dass halt wirklich viele mit den Gedanken spielen, Bodybuilding zu machen, weil sie sich irgendwie durch die Umgebung unter Druck gesetzt, nicht direkt unter Druck gesetzt fühlen, aber halt irgendwie machen es alle, ja, mache ich es auch.
Ja.
Wie würdest du solchen Leuten anzuraten, also halt, oder halt irgendwie so empfehlen, mit der Situation umzugehen, herauszufinden, will ich wirklich auf die Bühne oder nicht?
Das Ganze ist die letzten Jahre sehr, sehr trendy geworden, was Vor- und Nachteil hat. Der Vorteil ist, dass einfach mehr Leute auf die Bühne gingen und du größere Chance hast und du einfach generell einen gewissen Zug in diese Richtung verspürst, was definitiv positiv ist. Der Nachteil ist, dass sozusagen manche Leute sich in was reinbegeben, was überhaupt nicht dafür bereit sind und das Resultat dann eigentlich davon ist, dass sie nicht nur dem Wettkampfsport den Rücken zukehren, sondern dem ganzen Training. Das ist schon oft gesehen, dass Leute dann auf die Bühne gehen, komplett zerstört werden, ja, weil sie die falschen Vorstellungen gehabt haben, weil sie aus den falschen Gründen gestartet sind, das ist wichtig, und dann hören sie zum Trainieren auf. Mhm. Also komplett. Die waren vorher vielleicht 4-mal die Woche, 3-mal die Woche trainieren, haben, wie gesagt, kleinere Ziele gehabt, ja, wollten vielleicht ein bisschen abnehmen, wollen besser ausschauen, wollen sich wohler fühlen, und danach haben sie komplett damit aufgehört. Und das ist ein Problem, ja, weil jetzt, das hat sozusagen diese falsche Vorstellung eine ungesündere Person langfristig erzeugt, weil die Person macht nichts mehr. Mhm. Und dann daraus resultiert, dass die Person immer auf die Ernährung schaut und so weiter und so fort. Und ich glaube, wichtig, also du kannst das jetzt nicht von vornherein irgendwie regulieren, dass jetzt auf einmal Personen, die nicht auf die Bühne gehen sollten oder sich dafür interessieren sollten, dass die komplett die Finger davon lassen, weil schlussendlich hängt es immer davon ab, wie charakterstark die Person von vornherein schon ist und jetzt einfach sagt, okay, rund um mich sind 7 Leute, die alle auf die Bühne gehen und mega extrem Wettkampfsport machen, aber mich interessiert das eigentlich nicht. Das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, wie die Personen mit der Person reden, sondern wie die Person sich selber in der Welt sieht. Mhm. Wie charakterstark ist die Person? Weil wenn sich die Person wohlfühlt, warum soll sie auf die Bühne gehen? Im Sinne von, sie hat nicht denselben Drang, andere Interessen, ja, ich trainiere halt gern, aber ein Langhantel angreifen und auf die Bühne gehen sind zwei komplett verschiedene Sachen. Mhm. Und ich glaube, das hängt einfach nur von den Personen an sich ab, die sich davon mitreißen lassen. Natürlich gibt es dann sozusagen diverse Leute, à la Enablers, die dann zu der Person sagen, komm, mach mit oder machen wir das gemeinsam oder was auch immer. Mhm. Und wenn die eine Person, die das vorschlägt, mega bereit dafür ist, in jeglicher Hinsicht, und die andere Person aber gar nicht, und die andere Person glaubt jetzt aufgrund von diesem Gruppenzwang, dem Druck, was auch immer, dass du jetzt mitmachen muss und sie in was reinbegibt, was überhaupt nicht zu der Person passt, dann kann es natürlich ein Problem sein. Mhm. Weil wenn die Person dann über eine Wettkampfvorbereitung, vielleicht dann noch in Kombination mit einem schlechten Coach etc., Essstörungen entwickelt und so weiter, alles schon gesehen. Ja. Alles schon gesehen. Oft genug gehört von der Person zu der Person und dann ein Jahr nicht von der Wettkampfvorbereitung erholt. Weil der Typ 10 Kilo in 7 Wochen runterholen wollte. Keine Ahnung. Mhm. Ja, das kannst dann vergessen. Also ich glaube, Umfeld ist wichtig, aber ihr seht es ja bei uns im Gym. Viele Leute wollen mit dabei sein und das kann definitiv mit Nachteilen verbunden sein. Mhm. Weil die Gruppe an sich ist ja jetzt nicht verantwortlich dafür, was die eine Person, die noch nicht dabei ist, schlussendlich dann macht. Mhm. Wenn die Person sich wohlfühlt und einfach nur trainieren geht, um zu trainieren, ja, die braucht keinen Wettkampf machen. Ja. Wenn das irgendwann so weit ist, okay, mach's. Aber die Entscheidung muss von der Person selber kommen und nicht von anderen abgenommen werden. Das ist meistens ein Start von nichts Positivem.
Ja. Was mich auch noch interessieren würde, ist hinsichtlich der ganzen Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, also falsche Erwartungen, falsche Beweggründe, alles das. Siehst du da, oder du hast ja auch schon mittlerweile einige Kunden auf die Bühne vorbereitet, hast du da schon Unterschiede gesehen, auch erstens einmal hinsichtlich Geschlecht und zweitens auch hinsichtlich Klassen, dass das in manchen Klassen vielleicht eher auftritt, weil man, weiß nicht, das ist ja oft im Gespräch davon, dass zum Beispiel also Bikini-Mädels oder so vielleicht eher in sowas reinrutschen oder sowas, weil halt was, Druck von Society, dass man dünn ist und bla bla bla, was auch immer. Wie ist so deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, dass ich mittlerweile große Unterschiede zwischen den Ländern sehe. Mhm. Ja, dass wir da, also in Österreich, Deutschland und England, sind die Leute, die sich dafür entscheiden, sehr, sehr dahinter. Und können sie meistens auch viel realistischer einschätzen, als jetzt zum Beispiel in Amerika. In Amerika ist es wirklich so, die Bikini- und Mensphysikklassen sind überhäuft und im Bodybuilding siehst du niemanden. Also wirklich niemanden. Mhm. Dann hast du Shows mit 20 Mensphysikathleten, 17 Bikini-Athletinnen, 2 Bodybuilder. Ja. Und bei uns ist das jetzt in Europa einfach ein super Mix. Du hast überall viele Leute. Und ich glaube, von den Klassen her ist es mittlerweile so, vom Anspruch alleine, dass jede Klasse extremer wird. Und es ist nicht mehr so ist wie vor 4-5 Jahren, wo du im Bikini reinspaziert bist mit einer Beachform und dann gewinnst Bikini. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Ja. Oder ich meine, man kann sich selbst in der IFBB beim Mr. Olympia den Kontrast anschauen, wie Bikini vor 5 Jahren ausgeschaut und wie Bikini jetzt ausschaut. Die Brasilianerin, die jetzt Bikini Miss Olympia ist, irre. Oder die Erin Stern, kennst du vielleicht? Mhm. Erin Stern ist zweimal Figur Miss Olympia geworden. Die reißt jetzt nichts mehr. Die macht jetzt Bikini. Weil die in Figur nichts mehr reißt. Da sind jetzt die Freaks unterwegs. Die haben alle ein X-Frame, da kann die Erin, wie gesagt, Bikini machen. Mhm. Ja? Und dort platziert 7., 10. oder was auch immer. Das heißt, das Level überall geht extrem nach oben. Und somit muss man, egal in welcher Klasse das man antritt, wirklich fürs Extrem bereit sein. Egal ob Mensphysik, Bodybuilding, Männer, Frauen, Figur, Fitbody, was auch immer. Mhm. Du musst wirklich das Extrem suchen. Ich finde das einerseits gut, gleichzeitig bedeutet es auch, dass die Vorauswahl von den Leuten für die Wettkämpfe genauer geplant sein muss, weil es ist nicht mehr so, dass du jetzt 12 Wochen Bikini-Prep machen kannst und dann gewinnst. Ja? Mhm. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Die bereiten sich wie ein Bodybuilder vor. Mhm. Wenn die international was drauf haben wollen.
Ja.
Also, wenn ihr euch da die Wettkämpfe von der Danny anschaut, von der Danny Bosworth, die ist so lean wie Bodybuilder.
Ja.
Die hat Streifen im Rücken, die hört an Christmas Tree, du siehst den Unterschied zwischen Hamstrings und Adduktoren.
Ja.
Die ist mega, 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 mega lean.
Ja.
Und die hat 30 Wochen oder was tätet. Ja.
Und man sieht da, ich finde, man hat es jetzt auch gesehen, eh, an der PCA, UKD, FBA, Two Bros, alles, was halt jetzt so war. Eh, wie du auch schon gesagt hast, wie hoch der Standard Bikini auch mittlerweile ist, wo auch die Dani nicht genug Muskulatur hatte, einfach dafür.
Ja.
Oh ja,
ja.
Für mehr Muskeln. Weil, obwohl sie halt, das wäre vor Jahren zu lean und Muskulatur hätte vielleicht perfekt gepasst.
Ja, ja.
Und mittlerweile.
Das keine ist Chance
irre.
Mehr.
Das ist irre.
Es wird alles extremer.
Ja.
Und schon langsam schwappt dieses Extreme auch in die, nennen wir es Mainstream-Klassen, Bikini und Men's Physik, im naturalen Bereich vor.
Mhm.
Also ohne komplett freie Obliques reißt das Men's Physik-Athlet nichts mehr. Früher hat er Sixpack gereicht. Anzeigen vom Sixpack, man, das ist lächerlich.
Ja.
Ja? Und jetzt musst du abzogen sein, Men's Physik. Mhm. Das ist keine Chance.
Mhm.
Und umso wichtiger wird eben die Vorauswahl, wer in welche Klasse und dass du die Person darauf vorbereitest. Weil viele glauben nach wie vor, dass Bikini und Men's Physik ein Kindergeburtstag ist.
Mhm.
Es ist vorbei. Es ist vorbei.
Es war sehr ganz lustig, hier war, also so bezüglich falscher Erwartungen
und ja,
so,
ja.
Nämlich, ich hätte geglaubt, ich bin muskulös und dann bin ich Bikini gestartet und bin draufgekommen, dass ich zu dünn für Bikini bin. Also
das
von dem her, es ist Wahnsinn.
Also,
aber es ist manchmal echt erschreckend, wie wenig überbleibt. Viele Leute unterschätzen das so arg, wie wenig überbleibt.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Also, das, daher auch die, unter anderem die Zeitrahmen, die verwendet werden.
Mhm.
Ja. Und dass du bei jemandem, der noch nie zum Beispiel auf der Bühne warst, musst du einfach nur ein bisschen mehr anrechnen, nur Sicherheitspuffer.
Mhm.
Ja? Weil wenn du dann 2 Wochen vom Wettkampf draufkommst, hey, es hätten doch 3 Kilo mehr runter müssen, Pech gehabt. Weil 3 Kilo verlierst du nicht ohne Kollateralschaden so kurz vom Wettkampf. Da verlierst du Muskeln mit, wenn du das mitverlieren willst.
Ja.
Aber da, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber es gibt ein Bild von den Bikini Miss Olympias jetzt und vor 5 oder 6 Jahren.
Mhm.
Das ist erschreckend. Also wie die damals überhaupt Miss Olympia waren, ist mit der Physik, ist unglaublich.
Mhm.
Das ist ein Quantensprung in manche Klassen passiert.
Ja.
Ja. Bodybuilding war immer extrem, Figur war immer extrem, ja, oder Fitbody, was auch immer. Aber diese Klassen, die eigentlich als Mainstream gelten und leichter zugänglich, werden immer extremer.
Ja.
Was ich eigentlich gut finde, weil es soll von vornherein nicht so ausschauen, als wäre es einfach was, wo ich reinspaziere. Das ist es nirgends.
Ja.
Und vor allem, du wirst ja einen Anspruch haben. Und warum sollte eine Bikini-Athletin nicht so einen Anspruch haben wie eine Figurathletin oder eine Bodybuilderin?
Ja.
Weil es ist ja, dann kann ich ja gleich, ich weiß nicht, Bikini soll keine Misswahl sein.
Ja.
Ja, weil er soll dann auch immer diesen sportlichen Charakter beibehalten.
Ja, das ist halt wieder der große Einfluss für der FBB, das Problem. Weil wenn du dir dort diverse Regelungen anschaust, wie zum Beispiel, dass du die Haare nicht weggeben musst bei der Rückenpose, damit du nur die Glutes herzeigst, das ist eigentlich ein in Vordergrund stellen von den falschen Dingen.
Mm.
Wie schauen meine Haare aus? Wie schaut mein Arsch aus?
Ja.
Nicht, wie muskulös ist mein Rücken? Wie symmetrisch ist mein Rücken? Wie schauen meine Schultern von hinten aus? Ich sehe deine Schultern nicht, weil es sind überall Hair-Extensions drüber. Das ist lächerlich.
Ja.
Aber ansonsten ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass der Anspruch hoch bleibt, egal was die Klasse ist.
Mhm.
Jede Klasse, das passiert einfach wieder ein bisschen mehr extrem. Man schaut sich die Bodybuilder in die 80er an und schaut sich die Bodybuilder jetzt an.
Ja. Aber wie du schon sagst, ich finde es auch sehr, sehr cool eigentlich, dass es so ist, weil ich habe auch, ich weiß nicht mehr, es war irgendeine Meme-Seite, die ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, wo halt, man kennt es ja als Meme-Seiten, was halt dann auch so irgendwie so andere Meinungen auf irgendeine Art und Weise äußern, wo halt dann auch die Meinung war, so quasi, warum für Naturalverbände dasselbe Standard an Condition erfordert wird, wenn nicht dasselbe Standard an Size erfordert wird, weil, also ist ja klar, was ich jetzt meine damit, glaube ich.
Ja.
Und das finde ich aber eigentlich sogar ziemlich cool, dass es so ist, weil wir, als Naturalathlet kannst du ja so lean werden, aber du kannst halt nicht so big werden.
Mhm.
Und das finde ich halt eigentlich voll cool, dass es jetzt so ist, dass man das diese Conditions in den Vordergrund gestellt, weil das macht halt die Challenge dann irgendwo.
Ja.
Aber wie ich gesagt habe, das macht es halt viel extremer dann wieder.
Vor allem eben in diese Klassen, wo das in erster Linie nicht als extrem wahrgenommen wird.
Mhm.
Bodybuilding weiß ich mir, oh, da passieren schlimme und arge Sachen. Ja? Aber Bikini und Figur, denkst du, nein Gott, das ist ja nicht so schwierig.
Ja.
Vor allem, wie gesagt, der Look auf der Bühne, damit das so aussieht, wie es wirklich fertig aussehen soll, das schaut abseits von der Bühne, wenn du nah dabei stehst, irre aus.
Mhm.
Ja? Du musst so viel mehr lean sein, damit du auf den Bühnen, auf der Bühne und mit dem Bühnenlicht gut ausschaust, als wie jetzt da drinnen zum Beispiel. Ja?
Ja.
Mhm.
definitiv. Stellst du dich auf? Und so viel muskulöser sein, nämlich auch. Weil ich finde, auf der Bühne schauen halt die Athleten immer so blöd, sag ich, ja, sie schauen alle so dünn aus. Mhm. Aber wenn die dann neben dir stehen, sind das halt
massiv. Ja, solange sie ausgezogen sind, weil wenn sie angezogen sind, dann sind sie wieder
draußen. Aber das ist halt Natural Bodybuilding.
Absolut.
Das
ist halt Natural Bodybuilding, ja. Absolut. Aber dieses... Das unterstreicht eigentlich nur, wie extrem mittlerweile jede Klasse geworden ist. Mhm. Jeder, der sie dafür begeistern kann, findet es ja gut. Ich kenne niemanden, der sagt, nein, ich finde es schlecht, dass Bikini immer leaner wird. Nein, ist ziemlich leiwand. Mhm. Das Posing wird extremer, werden alle leaner, super. Und jeder, der von vornherein schon gewisse Ablehnung gegen hat, dem wird das jetzt nicht deswegen mehr begeistern, sondern eher mehr abschrecken. Mhm. Und was vielleicht eh gut ist, die Person hat dann meistens dort eh nichts verloren. Was nicht einmal in irgendeiner Form eine Wertung ist, sondern die Person passt da einfach nicht hin.
Ja, es ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil es ist ja auch nicht jeder Hockeyspieler oder Fußballer oder was nicht.
Ja.
Drum, aber es gab halt jeder Zweite, der jetzt ein bisschen härter trainiert, dass er jetzt Bodybuilding machen muss.
Es ist ein Extrem.
Ja.
Es ist ein Extrem und ein absoluter Randsport. Mhm. Genau aus dem Grund. Immer wenn Leute sagen, okay, das wird hoffentlich wird das irgendwann einmal Mainstream und so groß wie das oder das. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird.
Ja.
Weil schau dir an, was wir da machen. Und wenn du dir die Reaktion von Leuten anschaust, die zum ersten Mal drüber hören, das ist verbunden, wenn mich wer fragt, was ich beruflich mache, ist das automatisch mit einem 10-minütigen Gespräch verbunden.
Nein, aber mittlerweile ist es so, das durch den Lockdown, Online-Coaching, du machst also Training über Zoom.
Ja, ja. Also,
ja, genau.
Ungefähr.
Circa. Absolut. Absolut. Aber für die Leute, die vielleicht auch unter anderem wegen dem Extrem damit angefangen haben, sind das alles positive Nachrichten. Für alle anderen, die werden eigentlich nur mit, die werden den Kopf schütteln und einfach nicht mehr damit irgendwas zu tun haben wollen.
Ja.
Weil wenn Bikini vor 5 Jahren nicht ansprechend war, wird es jetzt überhaupt nicht mehr ansprechend sein.
Ja. Aber ich finde auch, man muss irgendwie, man sieht immer Bodybuilding irgendwie so als eigenes Ding, aber wenn man halt Bodybuilding wirklich als Sportart sieht, nur weil ich jetzt gerne, weiß ich nicht, Fußballspiele, bin ich jetzt nicht sofort Fußballspieler, weil ich halt ab und zu mit Freunden auf irgendeiner Wiese treffe und einen Kickerl mache. Ja?
Mhm.
Also und da ist halt auch, was die Leute, nur weil du halt das Krafttraining machst und halt vielleicht auch mal eine Diät machst, um ein bisschen Körperfett zu reduzieren, heißt es nicht gleich sofort, du musst jetzt Bodybuilding machen oder du bist ein Bodybuilder.
Ja.
Ja? Also das, und ich glaube, wenn man halt immer wieder solche, den Vergleich zu anderen Sportarten holt, dann ist es auch logisch, dass man sich solche Überlegungen macht. Ja.
Ja, vor allem, weil ich finde als Sportler, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dass zum Bodybuilding halt einfach mehr dazugehört als das Training selber, weil das ist halt, es ist irgendwo ein Lifestyle, es ist eine Lebenseinstellung und es sind halt dann auch so Sachen wie diese Ästhetik, was vom Posing dazukommt und alles das, das sind ja alles Dinge, die zu Bodybuilding dazugehören. Mhm. Das ist ja Teil des Sports, es ist ja nicht nur Training und halt, wie du sagst, vielleicht einmal eine Diät machen oder so.
Mhm.
Und das ist halt dann irgendwie ganz sinnvoll, die Abgrenzung ein bisschen, oder?
Es ist sicherlich auch von vielen Blickwinkeln her die Erwartungshaltung von außen eben, dass wenn jemand super beim Training ausschaut, ja, und vielleicht die richtigen Proportionen für die oder die Klasse hat, wo die meisten Leute eh nicht so denken, das ist einfach Coach-Talk, aber wenn du die Person siehst und dann sagst gleich, und wann geht's auf die Bühne? Vielleicht nie, warum sollte die Person jetzt unbedingt auf die Bühne gehen müssen, weil es eine X-Form hat oder eine V-Form oder was auch immer.
Ja.
Lass die Person einfach. Wenn die Person will, kommt es eh zu den richtigen Leuten.
Ja.
Ja? Aber so dieses drauf drängen, dass sozusagen Bühne das Endziel für jeden ist, das ist komplett falsch.
Nein, das ist
das,
auch nicht. Ja.
Das wäre genauso wie gesagt, wenn du egal welchen Ballsport spielst, ja, wann geht es in den Verein? Nie geht es in den Verein, weil ich will einfach nur jetzt spielen und dann war es das, dann gehe ich wieder heim.
Ja, absolut. Ja.
Fertig.
Ja, und genauso ist es ja auch im Kraftsport, finde ich. Also genau dasselbe ist es.
Also, dass du sozusagen, wenn du jetzt 3-mal die Woche Training anfängst, dann muss in ein paar Monaten 4-mal anstehen und dann 5-mal und dann 6-mal und dann musst du anfangen, dass so und so viel Mahlzeiten pro Tag ist. Nein! Wenn die Person ihr Leben lang 2-mal pro Woche trainiert, super, passt.
Ja. Das ist ja auch nicht dasselbe, du kannst ja, weiß nicht, Heavy Triples heben und bist deshalb ja kein Powerlifter.
Ego.
Ja. Ist ja genau dasselbe.
Absolut.
Genau
dasselbe. Also absolut.
Und wenn du sagst, okay, ich mache Powerlifting als Sportart, dann ist es ja auch voll in Ordnung. Du darfst dich ja eh zuordnen zu was auch immer du dich zugehörig fühlst. Aber du musst kein Powerlifter sein, nur weil du gerne schwer hebst.
Das ist auch der große Unterschied, wenn Leute eben aufgrund von Training an sich, ja, jetzt hergehen und das übertragen auf Training ist gleich Wettkampf.
Mhm.
Beim Powerlifter ist es ja nur mal spezifischer, weil der wird mit derselben Stange heben, der wird mit dieselben Scheiben heben, beim Wettkampf oder so. Ja, mein Gott, beim Wettkampf machst du halt kein Triple, sondern ein Single. Aber ansonsten ist eh genau dasselbe. Die machen ja dieses ganze Prozedere, was wir vorher machen, machen die gar nicht durch. Mhm. Und selbst dann ist es nicht angebracht. Weil was ist, wenn er super nervös ist, einen kompletten Scheiß zusammenhebt, die Technik zusammenbricht, er in Triples viel, viel besser ist als wie in Singles, er eigentlich nur im Kreuzheben gut ist und Bankdrücken und Kniebeuge ist eine Katastrophe. Okay, du kannst an für die drei Disziplinen gut, deswegen bist du kein Powerlifter. Also sozusagen dieses Bereitsein für Tag X wird komplett ignoriert. Ah, du schaust gut aus, hau dich auf die Bühne. Okay. Ah, du bist super im Kreuzheben, mach Powerlifting. Okay, das ist so, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Also das wirklich Wettkampf ist ganz was anderes, wie einfach nur die Dinge, die dich dorthin bringen könnten, gut machen.
Ja.
Komplett verschiedene Welten. Darum packe ich das immer nicht an, wenn Leute sagen, wenn wer gut im Powerlifting ist, dass er jetzt Bodybuilding machen soll. Oder wenn er halt stark ist, boah, du bist so stark, wenn du runterdiätest, dann schauen wir uns an, was du für Bodybuilder bist. Es wird nie passieren. Weil es ist ein bisschen was anderes, im Kaloriendefizit für sowas zu trainieren. Oder wenn ich, ja, wenn ich eben nicht im Defizit bin und noch nie in einem Defizit war.
Ja,
es
ja.
ist komplett anders, komplett was anderes.
Definitiv, ja. Ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort eigentlich für als Takeaway-Message so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Yes.
Das heißt, Valentin, vielen lieben Dank,
danke euch,
dass du da warst.
Danke fürs Wiederkommen.
Wenn Gerne. Man dich auf Instagram finden möchte, findet man dich unter...
Meinem Namen, Valentin Nabosi.
Nicht Valentin Nabosi?
Nein.
Wie du manchmal genannt wirst?
Noch nicht.
Noch? Okay. Marcus Words. Nee, vielen lieben Dank.
Danke.
Wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann macht auf alle Fälle jetzt wieder einen Screenshot. Wieder flexen. Das weißt du, wissen wir noch. Haut es in eure Instagram-Story und markiert uns mit Valentin Nabosi @Petra_Pretti und Melanie Mund. Wisst Bescheid. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Morgen, eine gute Nacht, schönen Tag, Mahlzeit.
Frohe Weihnachten, schöne Ostern, Happy Halloween.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Yes, gute Ehre.
Yep.